einer neuen Folge von Offenbar, dem bärtigsten Biblecast im Web.
Guten Tag, Lukas.
Guten Tag, Simon. Hallo Hörer und Hörerinnen, Bartträgerinnen und Bartträger.
Ja, die Welt ist ein wenig bärtiger geworden. Wir haben tatsächlich auf unsere Sonderfolge tatsächlich eine wunderschöne Antwort erhalten.
Eine bärtige.
Ihr erinnert euch, ja. Und wir lassen quasi jetzt das Geplänkel weg heute, wo wir uns quasi gegenseitig über unsere Bärte unterhalten und uns daran hochziehen. Der Gerard, ja, hat uns einen Audiokommentar übermittelt und das ist ganz fantastisch und wir möchten euch gerne daran teilhaben lassen.
Mats ab.
Ja, hi ihr zwei. Eigentlich weiß ich gar nicht so wirklich, womit ich anfangen soll. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier Anklang findet, so ein Audiokommentar. Ich versuche es aber trotzdem einfach mal. Erstmal, um mich vorzustellen, hier, ich bin der Gerard und bin auf euch aufmerksam geworden durch den Klaus Backhaus und den Frank Backhaus. Sie haben mir euren Podcast empfohlen, zur gleichen Zeit, als ich gerade mit dem Bart tragen quasi anfing. Und mit dem Leitspruch "bleib bärtig" hatte ich mir natürlich gedacht, oh, guck mal, ein Podcast über Bartträger geht, da hörst du doch mal rein. Musste dann ziemlich schnell feststellen, oh nee, warte mal, das ist ein Bibel-Podcast. Ja, jetzt muss man dazu wissen, dass ich und Bibel nicht so wirklich konform miteinander gehen. Ist also absolut gar nicht mein Thema. Aber trotzdem bin ich erstaunlicherweise dabei geblieben. Und ihr hattet ja gefragt, was so das persönliche Highlight war, ne, oder was besonders Spaß an eurem Podcast gemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und genau das ist auch der Grund, worauf ich eigentlich hinaus wollte, warum ich bei euch geblieben bin und euch mittlerweile regelmäßig höre. Nicht nur diese coole, lockere Art, wie ihr dieses Thema Bibel umsetzt und auch mir wirklich das so aufbereitet, dass ich da unheimlich Spaß dran habe, da auch zuzuhören, war eigentlich der Punktus Knactus, dass ich mich zu der Zeit, wo ich damit anfing, in einer Ehekrise befand. Und ich weiß gar nicht, welche Folge es war. Die Folge, die mich auf jeden Fall zum Nachdenken brachte, war das mit den Ehren und mit dem Abknicken. Und das war halt die erste Folge, die ich auch gehört hatte. Und als dieser Satz dann kam, ich weiß gar nicht mehr, welcher von euch beiden es war, der dann sagte, das ganze Thema auch drumherum, und dann fiel dann der Satz so, da wo Ehren abknicken, da werden sie halt noch stärker. Das passte in dem Moment wirklich so eins zu eins zu meiner damaligen Situation, dass ich dachte, okay, da könnte man ja vielleicht doch noch was retten. Ne? Vielleicht ist noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht, wenn man sich da genug Kraft reinsetzt und ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Aber ich habe mir gedacht, okay, dann lohnt sich kämpfen vielleicht ja doch noch. Vielleicht war das genau in diesem Moment die Stelle aus der Bibel, die ich gebraucht habe. Und dafür möchte ich mich persönlich bei euch nochmal bedanken, dass ihr dieses Thema aufgegriffen habt, weil mittlerweile ist alles wieder gut. Ich habe an diesem Leitspruch halt doch irgendwo festgehalten und habe mich dann in dem Moment, weil ich keine Hoffnung großartig mehr hatte, mich genau daran hochgezogen an dieser kleinen Aussage und bin mittlerweile richtiger Fan von euch geworden und hoffe doch, dass ihr noch ganz, ganz, ganz lange weitermacht. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein von meiner Sache aus. Hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass das mit dem Audiokommentar für euch auch in Ordnung ist. Wünsche euch noch viel Spaß und vielleicht lernt man sich ja irgendwann mal kennen. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin noch viel Spaß und viele Grüße, euer Gerard. Ciao.
Schön, nice. Also, Lukas, wir können jetzt auch
ja, cool, ne?
Den Podcast schließen. Das ist ja jetzt auch alles erreicht. Ja?
Ja. Es hat jemandem geholfen.
Also, kann es jetzt noch besser werden?
Dann hören wir doch auf.
Ja. Ja, dann Lukas, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich gehe dann mal woanders.
Also was Simon eigentlich sagen will, herzlichen Dank, Gerard, für deine Nachricht.
Ja.
Das ist richtig cool, dass du dich so offen auch äußerst. Das ist nicht irgendwie ein Problem für uns, dass du einen Audiokommentar schickst, sondern gerade eine große Ehre und eine große Freude. richtig cool, dass du das mit uns teilst.
Allerdings, ja. Also es ist wirklich auch danke an die Backhausens.
Genau, die haben mir durchaus dazu beigetragen, dass noch einige andere von denen, die gerade zuhören, das auch wahrgenommen haben.
Quasi die Supporter-Menschen bei uns so ein bisschen. Also wir nehmen das sehr wahr und sind immer sehr, sehr froh darüber.
Aber wenn jetzt einige von euch denken, Mensch, damit ist ja die Sonderfolie abgehakt und kommentieren und so eine Meinung abgeben, wie was ist der schönste Cast gewesen und so, bringt ja nichts mehr, wenn meine Story nicht so krass ist. Das ist Quatsch. Ja, es geht nicht nur darum, so krasse Stories zu erleben wie der Gérard mit dem Podcast oder so, sondern wir wollen einfach ein bisschen hören von dem, was ihr mit Offenbart in der letzten Zeit erlebt habt. Ich weiß, dass einige von euch gerade bei Folge 21 sind und das hier erst in 8 Wochen oder 9, 10, 12 oder vielleicht irgendwann in eurer Midlife-Crisis hört, wie auch immer. Aber wir freuen uns immer noch weiterhin über eure Kommentare, ob Audio oder schriftlich. Sagt uns einfach, was bewegt euch mit diesem Cast?
Absolut.
Und jetzt kann man dazu eigentlich nicht mehr viel weiter sagen und wir schauen uns mal die Bibelstelle an.
Richtig. Dann es ist das Kapitel 6 nach der Sommerpause. Folge 30 beginnt mit dem Kapitel 6. Alles rund.
Nach diesem 6. Kapitel fehlen nur noch 10 und dann haben wir das Markus-Evangelium. Das heißt, wir haben noch viel Entdeckung zu machen.
Ich wollte nur sagen, ich freue mich, es spitzt sich ja auch immer weiter zu. Es werden, immer interessantere Themen kommen. Das ist toll.
Markus 6, die Verse 1 bis 6. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er dies? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände? Ist der nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Und. Markus. Dieser alte hebräische Stil.
Die vierjährige Geschichten erzählen ein bisschen.
Aber es kommt nicht auf die Art der Erzählung an bei dieser Geschichte, sondern es kommt auf den Inhalt an.
Ja, und wir sollen ja sowieso sein wie die Kinder, ne?
Und dann, ich erinnere dann noch so ein Gespräch mit einem jungen Mädchen. Und dann.
Boah. Das ist ja so ein bisschen aus der Kategorie, warum? Ich bin sehr gespannt, wenn ich mal Kinder habe, wie ich darauf reagiere. Das, da denke ich wirklich drüber
nach. Das ist echt so. Ach, deswegen.
Darum.
Möglichst wenig Informationen geben. Super.
Ja, das ist eigentlich voll sinnvoll. Aber gut, wir kommen vom Thema ab.
Das wir noch nicht mal entdeckt haben. Vor 3 Wochen ging es um den Synagogenvorsteher, dessen Tochter eigentlich schon tot war, die er dann aber noch wieder zurückbekommen hat, weil Jesus sie noch zum Leben erweckt hat. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Also Jesus geht da, wo er herkommt.
Also geht er jetzt tatsächlich original nach Nazareth? Ja, das ist ein bisschen schwierig, so geschichtshistorisch bin ich jetzt gerade ein bisschen irritiert beim drüberlesen, weil ich ja so feststelle, aha, er kommt also in seine Vaterstadt.
Geschichtshistorisch, und dann total ein schönes Wort, Simon.
Ja, geschichtshistorisch. Ja, historisch-geschichtlich sozusagen.
Okay.
Oder geschichtgeschichtlich.
Thema, ja, er so. Kommt in seine...
Also ja, genau, er kommt ja in seine Vaterstadt. So, und dann ist er Sabbat. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir mal kurz über Sabbat gesprochen haben. Das beginnt ja in der Regel, auch heute, an einem Freitagabend. Und zwar, wenn die Sonne untergeht und endet am Samstagabend, wenn die Sonne untergeht. Das ist Sabbat und das ist halt quasi diese Zeit, in der Menschen nicht arbeiten sollen. Und das ist quasi ein göttliches Gebot. Ja, und du sollst den Sabbat ehren und da soll da keiner arbeiten. Ich glaube, das war die Nummer 6. Bin mir nicht sicher.
Kann man nachlesen.
Schreibt es in die Kommentare. Naja, jedenfalls ist er also am Sabbat da und dann geht er halt in die Synagoge und lehrt. Ne? Die Leute sind dann wahrscheinlich auch in der Synagoge. Aber was mich historisch irritiert, Jesus aus Nazareth. Das ist ja, was ich in meinen Hausarbeiten auch immer schreibe. Ich versuche den Begriff Christus eher nicht so zu benutzen, weil es so schon aufgeladen ist und ich versuche ja neutral zu schreiben. Nazareth war ein Kaff, also richtig ein hartes Kaff. Also heute hat man ja Nazareth ausgebuddelt und hat festgestellt, das ist halt ein Steinmetzdorf, ja. Und da gab's halt gar nichts. Also da gab's halt ein paar Hütten und rein gemeißelte Hütten. Jetzt da eine Synagoge und dann ist so ein bisschen die Frage, was meinen Sie denn hier? Meinen Sie jetzt wirklich Nazareth? Oder meinen Sie vielleicht so die Umgebung, so, weißt du, wie man heute in so Städten, so Städten hat, so, ja, ich komme aus Semlin, das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Rathenow, westlich von Berlin, da bin ich geboren, ja. Und Semlin gehört zu Rathenow, ja, ist aber irgendwie 6 Kilometer entfernt, dazwischen kommt Wald. Könnte also sein, dass Nazareth quasi so ein Kaff in der Nähe einer größeren Stadt ist.
In jedem Fall geht es ja hier an der Stelle darum, dass die Leute aus seiner Vaterstadt da sind.
Ja, gut.
Ob das jetzt direkt da ist. Also hier steht ja auch nicht, und am Ende der Hauptstraße rechts ging er in die Synagoge. Ging halt in die Synagoge. Die Leute, die zu der Zeit gelebt haben, als das passierte und als Markus das geschrieben hat, werden schon verstanden haben, was er meint.
Gut, dann nehmen wir einfach mal an, es ist irgendwo steht eine Synagoge, da steht Jesus drin und die Leute hören ihm zu.
Ja, also, oder ist deine Frage jetzt, ob das Ganze hier historisch korrekt sein kann?
Nö, es hat mich einfach interessiert. Weißt du, wie das ist? Das ist auch, weißt du, in der Theologie, ich bin ja nicht so der große Theologe, aber ich behaupte, dass ich kirchengeschichtlich relativ fit bin und deswegen finde ich das natürlich auch spannend. Ne? Ist ja so ein bisschen auch, ich habe da immer Erfolgserlebnisse mit sowas und deswegen möchte ich darüber reden, aber ist okay.
Okay, alles klar. Und in diesem Fall haben wir davon nichts gelernt. Vielen Dank. Oh Mann, das ist aber gemein. Also, er kam in seine Vaterstadt und er geht nicht alleine dahin, sondern seine Jünger folgen ihm nach. Das finde ich so schön hier. Ja, dieser aufgeladene Begriff Nachfolge bedeutet einfach nur, sie sind hinterhergelaufen.
Ja.
Vielleicht sogar ein bisschen maulig. Oh nee, jetzt noch ein Nazareth, ey. Scheiße.
Da ist doch nichts. Da gibt's ja gar keinen Burger King.
Ja, mal ehrlich, wo willst du denn da auftreten?
Ja.
Okay, dann kam der Schabbat. Er fing an zu lehren in der Synagoge und viele, die zuhörten, verwunderten sich. Also Jesus als Rabbi hat ja die Möglichkeit, er wird ja auch anerkannt als Rabbi, als Meister, als Lehrer von jüdischen Autoritäten, auch von Schriftgelehrten und Pharisäern. Und deswegen hat er auch das Recht zu lehren. Und dann hören einige zu und viele, die zuhörten, verwundern sich und sprachen, woher hat er dies? Da sind wir wieder bei der Frage, warum? Nur diesmal anders. Woher? Wieso?
Ja, ne, in dem Kontext, ich glaube, hier in der Markus-Evangelium wird auch das erste Mal so richtig erwähnt, was eigentlich Jesus vorher gemacht haben muss, bevor er denn plötzlich kam und sagte, glaubt an das Evangelium. Hier steht Zimmermann. Ja, also ich würde mich da auf den Begriff nicht so festlegen, dass er Zimmermann war. Man könnte auch sein, dass er Steinmetz war, könnte auch sein, dass er beides war.
Ja, was meinst du denn, wieso?
Naja, ich weiß nicht, es gibt ja so viele Darstellungen immer von
ja,
Jesus,
wie er dann da so ein... Das Problem an der Stelle ist ja eher, dass die Entsprechung des Begriffs nicht ganz der Vorstellung entspricht, die man eigentlich davon haben müsste. Also ein Zimmermann, da stellen wir uns heute so einen Tischler vor.
Wobei der Zimmermann ja eigentlich das Dach eines Hauses baut. Und Treppenhäuser.
Genau,
aber du hast ja recht.
In dem Fall könnte man das Wort eher übersetzen mit Bauhandwerker.
Ja.
Und wenn ich mir einen Bauhandwerker vorstelle, dann ist die Nummer eine ganz andere. Ja, also man könnte auch übersetzen mit, ist der nicht der Bauarbeiter?
Richtig, der Mörteldesigner an der Ecke.
Genau, ist das nicht der Mörteldesigner? Ist das nicht der Typ, der sonst nur mit der Knolle in der Hand an der Ecke steht und laut Radio hört und so tut, als würde er arbeiten? Marias Sohn? Und dann zählen sie halt noch so seine Brüder auf, ja? So nach dem Motto, das sind doch hier, die von denen wissen wir doch auch, dass das nicht die Hellsten sind, ja?
Das ist doch
der Bruder von
Volk.
Jakobus, ja. Und Joses und Judas und Simon. Also, ne? Jesus ist der Erstgeborene, aber er hat noch eine Reihe an Brüdern und Schwestern, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns, wo die Leute dann finden, die Namen muss man nicht unbedingt erwähnen und Markus macht sich auch keine Mühe, sie herauszufinden.
Ja, stimmt.
So. Na, also, mit anderen Worten, hallo. Das ist nur ein ganz normaler Typ. Was fällt ihm eigentlich ein, sowas zu erzählen? Und wie könnten das überhaupt, dass er sowas tun kann? Wunder tun kann? Was bildet er sich ein?
Man liest ja so an der Stelle, ich finde, man liest da gerne drauf. Und denkt sich so, ja, das ist schon auch irgendwie blöd. Und das ist ja auch nicht fair. Aber jetzt muss man
was
mal so in sich selber, ja,
die,
also das halt so.
Mit ihm umgehen.
Ja, es ist ein bisschen, ne, man denkt sich so, man kennt, vielleicht kennt der eine oder andere das ja von euch. Dass ihr irgendwie heftig abgegangen seid, als ihr plötzlich in den Glauben gestartet seid oder so. Oder vielleicht auch einfach aus eurem Elternhaus, ne? Ihr fangt dann an, irgendwas zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und seid natürlich in dem, was ihr macht, dann richtig geil. Aber eure Eltern, ja, also auch meine Eltern, die würden euch nicht glauben, wenn ihr dann in dem Thema was dazu sagt, so. Das ist dann immer so ein bisschen begrenzt.
Für die seid ihr immer noch die bisschen am Anfang Stehenden, die noch Lebenserfahrung
richtig
brauchen.
Richtig.
Und was auch immer.
Ja, da könnte auch 40, 50 Jahre alt sein. Aber die Eltern sind immer älter. Blöd.
Ja, jetzt sind es ja nicht die Eltern, sondern irgendwie, keine Ahnung, die Klassenkameraden sozusagen und irgendwie die Fußballmannschaft. Die ja, ja, genau. Irgendwie die Leute, die denken, und sie ärgern sich an ihm, ne? Also irgendwie scheint sie das zu ärgern, dass einer halt irgendwie so erfolgreich ist, vielleicht. Vielleicht ist es
so. Der hält sich ja jetzt was für was Besseres, ne? Der ist ja jetzt hip und dann kommt der Neid. Ja. Und der kommt, natürlich, den kennt man auch, erkennt man, ja, Jesus, ne? War das nicht der, der hier vom Nachbarn die Scheibe eingeschmissen hat? Oder war das nicht der, aber, der da weißt immer du, was seine...
Ich so witzig daran finde, sie ärgern sich halt an ihm, ja, weil sie es unfair finden, dass er das jetzt machen kann. Ja. So. Aber sie stellen eigentlich die richtige Frage. Sie fragen, woher hat er dies? Also, er hat es nicht selber, ja. Er hat es von jemand anderem, offensichtlich. In Klammern, für unsere christliche Lesart, ja, Gott gibt ihm das, was er sagen soll. So, und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Naja, eine göttliche Weisheit, die ihm gegeben ist, die er also nicht selber sich irgendwo, weißt du, Jesus ist halt kein Glücksratgeber, Schreiber, der sich halt hinsetzt und überlegt, morgens vor dem Aufstehen eine Tasse heißen Kakao, das wäre schön, ne? Merkst du, vor dem Aufstehen, das schreibe ich jetzt mal in mein Buch und das ist die Weisheit, sondern er erhält halt die Weisheit von Gott, weil er mit Gott verbunden ist und das weiterzählt. Und solche Taten geschehen durch seine Hände. Also nicht er macht solche Taten, sondern durch seine Hände geschehen Taten. Ja, die Hände sind das Medium, die Art und Weise, mit der, wir würden jetzt sagen, Gott handelt, ne? Und die unterscheiden schon richtig. Sie sagen halt, naja, Jesus ist irgendwie halt der, der das vollbringt, okay, irgendwoher muss das kommen, aber sie ärgern sich trotzdem an ihm. Ja, also nach dem Motto, sie sind halt eifersüchtig darauf, dass gerade er dieses alles geschenkt bekommt, dass er das machen darf.
Mhm. Ja, genau. Ja,
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja, ein schöner
Bauhandwerker,
Satz.
Bauhandwerker, bleib bei deinen Nägeln. Oh, 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 oh. Bauhandwerker, bleib bei deinen Nägeln. Das ist für die Jesus-Geschichte ganz schön hart.
Ja, egal. Den nehmen wir. Bauhandwerker, Junge, bleib bei deinen Nägeln. Von den Nägeln zu den Nägeln, Junge. So. Genau, aber weißt du, es ist halt, ich würde jetzt mal fast sagen, es ist halt so Neid und ist so ein bisschen auch Unverständnis, weil es ist halt, ne, der Typ mit der Knolle an der Ecke, der Radio zu laut hört und zu tief Brownie-Brand ist und so.
Ja.
Aber Jesus, also hattet wahrscheinlich wieder gehört, ne? Markus lässt es jetzt mal weg. Und er hat das gehört. Ja, gut. Denn Jesus antwortet direkt, quasi, die tuscheln so unten in der Synagoge oder am Rand oder was, tuscheln so. Und dann unterbricht wahrscheinlich Jesus jetzt gerade seine heftige Lehre und sagt, so einen Satz, der jetzt nicht so Jesus-mäßig ist, wo ich so denke, boah, kommst nicht klar. Aber ich finde den so ein bisschen komisch, weil dann sagt er, ja, ein Prophet gilt halt nirgends weniger als zu Hause. Ist das jetzt so eine Weisheit, wo er sagt, ja, wundert euch doch nicht, ja, ist doch bekannt, dass ihr mich nicht ernst nehmen werdet, weil es ist ja schon überall und immer so gewesen. Ja. Was soll das den Leuten denn jetzt sagen? Also, versteh den nicht, den Satz.
Also, meinst du, an wen richtet sich der Satz oder was meinst du?
Ja, genau, richtet er sich tatsächlich an die Leute oder ist das tatsächlich eher so ein Ding, was der Markus als Kunstgriff macht, quasi um den Leser eigentlich ein grundsätzliches Problem zu klären, so, dass der Leser mal versteht, ja schau mal, du kannst so krass abgehen mit Gott, wie du willst, du wirst halt natürlich aber feststellen, wenn du nach Hause kommst, nehmen die Leute dich weniger ernst oder nicht so, nehmen deine Worte nicht so gewichtig oder verspotten dich oder sind neidisch und du erreichst da nichts. Das liegt aber nicht an dir, sondern es ist einfach ein Prinzip, das einfach passiert. Es passiert sogar Jesus, ja. Und dann ist das so ein Kunstgriff von Markus. Ansonsten finde ich ihn einfach komisch und bizarr. Warum belehrt Jesus da die Leute mit einer Sache, ja, die halt auch so ist?
Also meinst du, dass Markus nach Belieben Jesus Wort in den Mund gelegt hat?
Nein, nicht nach Belieben.
Ich will das nur mal ein bisschen provokativ auffassen hier.
Genau, mach das mal. Ich glaube, dass es halt vor allem, dass es an dieser Stelle einfach wichtig ist, dass dieser Dialog stattfindet. Aber ich glaube, dieser Dialog so wirkt halt dermaßen so konstruiert und sehr schwierig zu nachzuvollziehen, wenn man den sich mal in der Realität versucht vorzustellen. Denn dann sitzen sie da und sagen so, ja, ist richtig. Ja, du hast es hier schwer, du bist der Prophet, du kommst von hier, ja, eat this. Ja, wir kennen dich halt auch schon dein Leben so.
Naja, und du bist halt natürlich immer auch auf die Erfahrung, die Propheten, also das Wort Prophet erinnert doch sofort an das Alte Testament.
Ja.
Ja, oder an die Schrift, wie Jesus gesagt hätte. Und in der Schrift gibt es ja auch einen Haufen Propheten, die Probleme mit ihren Leuten bekommen. Eigentlich sind die Propheten sehr geachtete Leute, ja, aber immer wenn sie dann irgendwie sagen, pass auf, der Himmel wird über euch zusammenbrechen, wenn ihr nicht langsam umkehrt, dann landen sie in der Grube wie Jeremia oder dann werden sie verfolgt und müssen flüchten, so wie Elia. Ja, also das ist ja etwas, damit stellt sich Jesus erstmal in die Reihe der Propheten. Er sagt erstmal in gewisser Weise, ich bin auch einer von denen. Ja, ich sage also etwas an, das euch fremd ist und das erstmal Schwierigkeiten macht, so wie es Schwierigkeiten gemacht hat, als Elia und Jeremia und Jesaja und wie sie alle hießen, gesagt haben, dass die Leute umkehren sollen, weil Jesu Botschaft ist ja ganz ähnlich, ja? Kehrt um. Und dann kommt aber das Neue, glaubt an die gute Botschaft, an das Evangelium. Und er ist damit auch unbequem. So. Ja. Und damit steht er erstmal in dieser Reihe.
Genau, unbequeme Sachen und so, das führt auch dazu, dass die Leute sich halt auch einfach daran stören. Also wir können ja zum Beispiel auch sagen, ne, die Gründe sind halt echt super different. Genau, aber jetzt sagt er das und gut, ich meine, ich will es nur sagen, das ist halt so, wirkt sehr seltsam.
Ist natürlich schon ein Kommentar, der letztlich auch für uns als Leser einfach hilfreicher ist. Ja, es gibt ja auch immer wieder Leute, die das zitieren und dann sagen, naja, kein Wunder, dass mich hier keiner ernst nimmt oder sowas. Ich meine, halt mal irgendwie eine Predigt das erste Mal vor Leuten, die dich gut kennen, wenn die nicht irgendwie schon länger mit dir, was das angeht, auf dem Weg sind, sondern du irgendwie jetzt mal gerade 3 Jahre weg warst und dann wieder zurückkommst und auf einmal die Hälfte gepredigt hältst, da werden auch immer ein paar sagen, naja, so besonders war das ja nicht, weil wir wissen ja eigentlich, dass der gar nicht so viel drauf hat und was auch immer. Also ja, genau. Die Leute versuchen halt das einzuordnen. Sie bekommen etwas Neues, was ungewöhnlich ist und versuchen das in ihren Kontext einzuordnen und merken, passt nicht. So, und deswegen ärgern sie sich. Weil sie es halt nicht einordnen können.
Vielleicht finden die Leute es sogar unauthentisch. Also, ne, so, man muss sich ja das ja auch sagen, ne, also, Jesus ist ein Handwerker, so. Und wird wahrscheinlich auch vom Gemüt her eher so ein lustiger, flapsiger Typ sein, den die Leute einfach auch sehr mögen und der immer mal einen lockeren Spruch hat, ja, schön Brownie-Brand ist und jetzt verschwindet der mal für ein paar Monate oder für ein paar Jahre und taucht wieder auf und ist irgendwie so ein holy Typ, ja. Das ist halt schon echt ein bisschen seltsam. Jetzt muss es nicht sein, dass der völlig so leicht entrückt neben sich mit einem debilen Blick vor sich hinschwebt, aber es kann auf jeden Fall sein, dass er sich verändert hat. Wenn man die Weisheit des Herrn hat, haut
gerade
was
gerade rücken, das vielleicht falsch rübergekommen ist, ne? Also, wenn wir uns vorstellen, dass Jesus halt so ein Handwerker von der Baustelle um die Ecke ist, dann ist das nicht so nach dem Motto, die Leute denken sich, was für ein doofer Typ oder sowas, sondern eigentlich gerade total geil, oder? Also, Jesus ist halt, ist halt Bauarbeiter und nicht halt irgendwie irgendwas, was auch heute noch irgendwie als irgendwas Besonderes gilt, wie zum Beispiel Direktor einer Universität oder irgendwas, sondern er ist halt jemand, der seinen Job macht und der wahrscheinlich einfach eine Menge Lebenserfahrung vom Bau hat, einfach der mit seinen Händen arbeitet.
Ja. Genau, das muss man vielleicht nochmal klarstellen, ja. Jesus ist kein Akademiker. Ich muss auch sagen, muss ich mal als kleine Anekdote, für meine neue Wohnung habe ich jetzt quasi ein Bett gebaut, ja, aus Paletten, ganz, ganz einfach, aber ich mag das
Weil
halt.
Du dich gefragt hast im Baumarkt, what would Jesus do? Und du bist dann zu den Paletten gegangen.
Nee, ich bin zum Palettenkönig gefahren, zum Palettenkönig, ja. Und wie gesagt, Digga, ich brauche hier 8 Paletten, einen Weg, einmal 1 Meter. So, naja, wurscht. Jedenfalls, ich habe das alles gemacht und habe das Zeug aufgeladen und habe es dann hingebracht zur neuen Wohnung und habe das nach Omi geschleppt und fand das geil. Ich habe total geschwitzt. Ich hatte so meine Arbeitshandschuhe an. Ich ölte vor mich hin und hatte mir ein paar Splitter eingerissen und fand's toll. Ich fand das einfach ganz fantastisch und dachte immer wieder, warum, Junge, bist du Akademiker geworden? Keine Ahnung, ja. Aber das ist halt geil.
Aber erinnerst du dich noch an Situationen, wo du diesen Satz von Jesus irgendwie teilen konntest? Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland?
Ja, schon oft. Also das ist ja gerade da, wo ich hergekommen bin, aus dem Unglauben, richtig aus dem harten Atheismus so, dann Christ zu werden, das hat viele Leute mega irritiert, also die ich halt kenne. Also damit kann keiner was anfangen wirklich, ja. Also viele haben sich distanziert konkret von mir, so, ich bin halt auch ein Ossi, da ist das ja mit dem Glauben nochmal schwieriger und Viele nehmen mich da auch gar nicht ernst, sagen, das ist ja so eine Phase von dem, ne? Früher war der linksextrem Punk und so, dann genau. Ist das jetzt auch nur so eine Phase, ja, selbst wenn sie 20 Jahre dauerte, ist eine Phase, und dann kannst du mit den Leuten auch nicht
so irgendwie mit Mitte 20 hatte der so eine Phase, die ging bis zu seinem Tod.
Ja, genau. Und dann kannst du den Leuten ja auch nicht erzählen, was du gerade glaubst, das ist ja der Inhalt, so, ne? Es ist ja die Basis und vom eigenen Leben dann, ja, wenn man halt an den Schöpfer glaubt, so, mit dem man halt Kontakt hat, das ist ja schon sehr prägend.
Ja.
Und das ist echt schwer. Mal, so.
Das ist ja aber gerade das Ding bei der Art, wie Gott sich uns mitteilt, dass er eben Zeugen benutzt, ne? Im Alten Testament heißt es immer, eine Sache ist wahr anzunehmen vom Richter, wenn mindestens zwei Zeugen es übereinstimmt erzählen und so, ne? Und ganz viel läuft halt über das Bezeugen, wo man sagt, so und so war das. Aber ein Zeugnis funktioniert immer dann, wenn der Zeuge glaubwürdig ist. Und die Leute, die einen Zeugen schon länger kennen, die haben immer Vorurteile, ne? Irgendwie. Also es ist zumindest leicht, dass sie halt davon ausgehen, naja, irgendwie, das passt irgendwie nicht in mein Bild von ihm. Und deswegen wird es in Zweifel gezogen. Und das macht die Sache natürlich noch schwieriger für die Leute, die jetzt hier in seinem Umfeld sind.
Ich finde es ja auch verständlich. Ne? Ja. Ich meine, du guckst halt, du kannst halt hinter die Kulissen gucken, und die sind häufig einfach schäbig, ja. Und auch, ich glaube auch ganz fest, dass Jesus auch ganz viele normale Sachen gemacht hat, ja. Auch als Jugendlicher. Und ja, der wird da auch nicht auch so das unbescholtene Kind gewesen sein, der da immer so ein bisschen am Rand stand und den keiner mochte, weil er halt so artig war, sondern der wird wahrscheinlich auch ein Rabauke gewesen sein. Und dann hast du halt diesen Typen da auf einmal und dann macht er hier einen auf Weise und so, Rabbiner. Ja, ist halt komisch und albern eigentlich von außen, wenn man ihn kennt.
Ja. 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 Und wenn man ihn nicht kennt, dann ist es natürlich ganz anders.
Genau.
Und die Konsequenz ist sehr interessant. Er konnte dort nicht eine einzige Tat tun.
Außer einheilen. Nee,
stopp.
Okay,
eine einzige Tat tun. Da muss ich gerade denken an die vorletzte Folge von Tischgespräche. Da bei dem Podcast von Malte und Knut ging es ja um die Frage, warum lässt Gott mich scheitern? Also warum lässt Gott zu, dass ich auch scheitere? Ja. Sehr coole Folge, kann ich nur empfehlen. Und worauf sie hinweisen, ist auch diese Stelle am Rande. Es gibt Momente, in denen Jesus nichts tun kann. Ja, also er kann nicht handeln, weil die Leute ihm nicht glauben. Und auch Jesus scheitert.
Ja, also scheitert Jesus, ja, scheitert, wenn ich den Satz weiterlese, außer ein paar Leute zu heilen, so. Jetzt werden ja viele Evangelikale sagen, ist doch der Shit, heilen, ja, da geht's doch drum.
Ach, Simon, warum reitest du immer so auf den Evangelikalen rum? Wer ist das überhaupt?
Wer ist eigentlich der Evangelikale? Nee, ich nehme zurück.
Den gibt's gar nicht.
Tut mir leid.
Evangelikalen. Ja, genau, ja,
der arme Junge. Evangelikale, ich wollte euch nicht dissen, wirklich jetzt. Also,
du weißt ja noch nicht mehr, von wem du redest. Vielleicht bist du es ja sogar selber.
Richtig. Also für bestimmt super viele Leute bin ich so ein Evangelikaler. Naja, ist auch jetzt egal. Jetzt laber mich halt nicht voll. Ich will nur sagen, ja, außer ein paar Leute heilen, aber jetzt halt, da sieht man auch wieder eine Stelle, die halt sagt, es geht halt nicht darum, dass Kranke geheilt werden. Es geht um das Evangelium. Und zwar ist das Evangelium die Botschaft, dass der Herr jetzt zur Umkehr einlädt und das kann er tatsächlich nicht machen. Das in den ganzen Hut, ja, haut es nicht hin. Das ist halt schlimm.
Ja.
Und das nur, weil die ihn irgendwie kennen, ja.
Ja, genau. Also es sind ja nicht nur die ihn kennen, sondern auch seine Verwandten und sein Haus, ne? Also die nächsten Leute. Das Spannende ist ja, dass es sich mit der Kreuzigung und der Auferstehung radikal wandelt, ne? Dass dann Jakobus, der älteste Bruder von Jesus, auf einmal irgendwie so ein Host hier in der Gemeinde in Jerusalem wird. Ne? Und Maria ihren Sohn unterstützt und auf einmal sind sie alle da, ne? Weil sie auf einmal merken, dass das, was ihr vorher erzählt hat, wahr ist. Ja, weil sie eine Bestätigung für das Zeugnis, für das, was Jesus bezeugt hat, bekommen. Aber an der Stelle haben sie es noch nicht. An dieser Stelle gilt der Prophet noch nichts. Aber das macht was, also ist auch was Besonderes an Jesus, ne? Dass er eben halt auch später eine viel größere Machttat, ne? Hier tut er keine einzige Tat, dort aber eine viel größere am Kreuz vollbringt. die erst im Nachhinein so richtig erkennbar wird in dem Ausmaß, was sie bedeutet. Also er scheitert hier und er scheitert am Kreuz, damit er siegen kann.
Und heißt das, was heißt das für mich?
Naja, das heißt zum einen, finde ich sympathisch, und da gehe ich mit Malte und Knut, ne, dass auch Jesus scheitert. Ja, und dass es eben nicht so ist, dass wir ein Leben leben, in dem alles immer gut ist und alles erfolgreich ist, weil Gott uns das ja alles schenkt und sowas. Dieses abstrakte Gottesbild funktioniert nicht, sondern Gott selbst ist ein Gott, der scheitert um unsertwillen und war so krass, dass er sogar selber stirbt daran, so, um dann zu siegen. Und unser Leben steht eben schon unter diesem Zeichen, dass es siegreich sein wird, dass wir ewig leben werden. Aber in dieser Zeit gilt es immer noch, dass wir scheitern einfach und es nicht hinkriegen, so wie Jesus in diesem Ort keine Tat tun kann. Zum anderen kann man sagen, wenn man in einem Umfeld ist oder selber dazugehört, wo man sagt, naja, Wunder kann es nicht geben, Gott gibt's nicht, kann alles nicht passieren, also auch kein Wunder, dass man nicht erlebt, dass was passiert, weil man kann sich vielleicht nicht besonders für Gott entscheiden, aber man kann sich sehr bewusst gegen Gott entscheiden. Na, also wenn jemand an Gott anfängt zu glauben, dann ist es reine Gnade, ja, dann ist es ein Geschenk, das kannst du nichts für tun. Und auch diese Sätze nach dem Motto, ja, man muss sich nur für Gott entscheiden, ist Bullshit. So letztlich wirkt es Gott in deinem Herzen, wenn es so ist. Und aber du kannst ganz bewusst sagen, ich habe keinen Bock auf Gott. So, selbst dann könnte er noch da durchgreifen, aber du, also ne, hier sieht man an Jesus, dass Gott niemanden zwingt. Und dass er keine Machttat tut, um andere sozusagen zu zwingen, an ihn zu glauben. Ja, jetzt seht ihr mal, dass ich wirklich Gott bin, sondern dass er das offen lässt und an der Stelle sagt, hier kann ich nichts tun. Ich tue nichts am Ende gegen irgendwie den ganz erklärten Willen der Leute, die sich nämlich über ihn ärgern.
Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, also mir fällt da immer wieder der Satz ein, ja, wenn Gott jetzt sich mir halt zeigt, dann glaube ich halt so, oder wenn er halt so krasse Sachen macht, dann glaube ich. Und da ist für mich halt auch immer wichtig zu sagen, naja, weißt du, wenn du das nur noch machst, weil du Angst hast, weil Gott halt dann da ist und der super mächtig auftritt und du denkst so, wow, wenn ich jetzt mich denen nicht anschließe, dann bin ich am Arsch, dann ist es halt keine Beziehungsentscheidung so. Ne? Also du kannst nicht dich zumindest entscheiden, diese freie Beziehung zu haben, und Gott, das macht halt Gott, dass er halt sagt, ich will halt eine Beziehung, die schnitt nicht statt, wenn ich den Leuten quasi die Wahl nicht mehr lasse, in welcher Form auch immer. Deswegen akzeptiere ich, dass ich diesen Weg gehe, quasi Gott sich ja ganz klein macht, und Gott macht sich ja auch in Jesus klein. Also ich meine, er presst quasi seine Unendlichkeit in diesen wahrscheinlich 1,62 Meter kleinen Typen, ja, rein. So. Ja. Hager, und es ist irgendwie ganz begrenzt, ja. Und zwar, weil ihm das halt wichtiger ist, diesen Weg zu gehen, damit halt diese Beziehung eine Beziehung ist, als dass er halt irgendwie so ein Gott ist, den andere Religionen haben. Ich will jetzt auch andere Religionen nicht dafür dissen, ja. Aber wir glauben halt an einen Gott, der halt uns auf Augenhöhe begegnet und nicht an den Gott, der uns in die Fresse einschlägt, wenn wir nicht ihm nachfolgen. Und das ist halt, warum ich Christ bin.
Ja. 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 Und das, aber das Verrückte an Gott ist, ja, selbst wenn er nichts tun kann, handelt er noch. Ja.
Ja. Und er ist auch ein bisschen irre.
Nein, ganz ehrlich, das ist ja fast wie am Kreuz, ja. Als Jesus am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da rettet er uns allen das Leben. Ja. Er konnte nichts tun, außer, dass er die Welt rettete. Das ist mir so eine gewisse, in der Formulierung, so ein bisschen so ein Vorabbild für mich. Naja, und dann, und er wunderte sich über den Unglauben. Ich finde das so geil, ne? Also man sagt immer, Gott weiß alles, Gott ist allwissend. Ja, und nach dieser Maßgabe dürfte Gott keine Emotionen kennen. Und einfach so, na, und der unbewegte Beweger, sagen die griechischen Philosophen, so, Gott ist irgendwie so eine Datenbank. Und das crasht es hier einfach voll komplett, ne? Er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus schüttelt den Kopf und denkt so, oh Leute, ey, kann doch nicht so schwierig sein, ne? Jetzt bin ich schon hier, ich erzähle euch alles persönlich und dann sagt ihr, nee, den kennen wir doch, der war mal anders. Ja.
Ja.
Und dann zieht er die Konsequenz und sagt sich, ach, wisst ihr was, dann gehe ich halt woanders hin. Er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Ich muss einfach weitermachen. Er entzieht sich den Ganzen auch nicht komplett. Er bleibt in der Gegend. Und er investiert in die Leute, auch wenn sie ihm gerade kein Feedback geben nach dem Motto, hier bist du willkommen. Ja? Also sonst muss er mal fliehen vor den Massen. Hier ist er auf einmal irgendwo mitten im Dorf, aber noch gibt er die Leute nicht auf.
Ja, was halt auch cool ist, dass halt in dem Vers 6 halt er sagt, ne, denn er zog in die Dörfer umher und lehrte. Ist halt auch so ein, okay, dann bleib ich jetzt einfach dran. Also ich arbeite jetzt einfach. Das klingt jetzt auch nämlich so wie so eine Sache, wo er sich wahrscheinlich auch, wo er bestimmt die Emotionen hatte, boah, jetzt habe ich auch gerade keinen Bock. Das ist natürlich auch einfach diese, ne, ist halt ein Mensch, das Gefolgserlebnis bleibt halt aus. Und was macht halt der Mensch, der energiesparend funktioniert? Er hat keine Lust, dann macht er die Sachen nicht. So, aber Jesus sagt halt, das halt jetzt auch einfach mal treues Arbeiten. Ich gehe jetzt weiter und lehre, auch wenn es jetzt nicht so geil ist. Und das ist halt irgendwie auch für mich übrigens wirklich so eine Sache, wo ich so denke, Gott kennt dein Gefühl, dass du keinen Bock auf die Scheiße hast. Und dann kann man sich zumindest sagen, Gott hat auch keinen Bock auf die Scheiße. Also machen wir zusammen.
Ja, sehr gut. Ach ja, ja, ich komme ja gerade von 2 Wochen Schwedenlager und das ist so, ach, wisst ihr was? Du bist 13 Jahre alt, bist müde, hast keinen Bock, die Kanus aus dem Wasser zu ziehen, Koten, Zelte aufzubauen und Feuer zu machen. Aber weißt du was? Ich habe auch keinen Bock. Und wir müssen es jetzt einfach trotzdem machen. Ja. Aber manchmal muss man einfach die Sache durchziehen.
Ja. Das ist, fällt einem als Erwachsener durchaus manchmal leichter als Jugendlicher. Das finde ich, das kenne ich aus meiner Jugendzeit noch sehr gut. Da war der Schmerz deutlich größer. Heute weiß ich, wenn ich es nicht mache, macht's keiner bei ganz vielen Dingen. Deswegen kann ich mich motivieren. Heißt aber nicht, dass ich denke, oh, also das ist ja viel geiler als Computerspielen oder als Kino gehen oder Bier trinken.
Ja, aber apropos Jugendzeit, ne? Also dieses Gefühl, ich werde doch wieder nur für ein Kind gehalten. Das kennt Jesus auch, ja? Ist das nicht geil? Also ja, so.
Stimmt.
Schon wieder traut mir keiner was zu. Also der muss sich auch zurückerinnern an irgendwelche Situationen, ne? In dem Passion of Christ, in dem Film, wird ja dargestellt, wie Jesus auf einmal einen Tisch und Stühle baut, ne? So wie wir sie in heutiger Zeit haben. Und Maria sagt, das wird sich niemals durchsetzen.
Ja, voll. Richtig geil. So,
und Jesus kommt jetzt und erzählt von Gott und will Menschen heilen und alle so, oh, das wird doch niemals funktionieren.
Ja.
Und Jesus denkt sich nur, ach nee, ich bleib hier immer der kleine Junge.
Ich manchmal denke ich mir übrigens, da würde ich Mel Gibson gerne mal sagen, Mel Gibson, wenn du jetzt zuhörst.
Super Anfrage.
Wenn du jetzt zuhörst, ja. Ich hätte gerne so einen Film Passion of Christ, nur ohne, so mit die ganzen Jahre davor. Das, ich finde nämlich die Szenen, die nämlich dargestellt werden, immer so geil, weil das ist genau das, warum wir diesen Podcast hier machen. Ich möchte gerne einen menschlichen Jesus mal sehen, so, ja. Ich möchte gerne verstehen, warum Jesus glaubwürdig ist. Und zwar nicht, weil er der entrückte, krasse Typ ist, sondern weil er der nahbare Freund ist, ja, und ich dachte mir so, diese Passion of Christ Film, da gibt's halt so Stellen, diese Szene, ne, wo er diesen Tisch baut und die Stühle, der guckt da auch so schelmisch rein, ja, und findet einfach geil, was der gemacht hat und reagiert auch einfach gelassen auf seine Mutter und denkt so, wie cool, ich möchte da viel mehr von sehen. Vielleicht bescheuert, ja, aber ich möchte das. Also Mel Gibson, ich guck mir den Film an.
Alles klar, vielleicht übersetzt das jemand Mel Gibson nochmal, aber das wird ja kein Problem sein, ne?
Richtig.
Vielleicht als Audiokommentar. Ja, ich habe letztens mit einem Kumpel einen Song geschrieben, wo das auch so drin vorkam, dieser Gedanke. Was haben wir geschrieben? Du bist unerschöpflich groß, ich kann dich nicht fassen, lassen die Zweifel mich nicht los, wirst du mich nicht lassen. Und dann, du bist unermesslich klein. Ich kann dich nicht sehen und doch in Jesus bist du mein, ihn kann ich verstehen.
Mhm.
Das drückt doch nochmal so ein bisschen das aus, ja. Also Jesus ist eben die sichtbare Seite Gottes, die verständliche, die menschliche in gewisser Weise. Gott im Menschen. Nicht nur Mensch, nicht nur Gott, aber Gott im Menschen. Und das ist das Wunderbare, warum es so gut ist, Jesus als Freund zu entdecken.
Ja.
Halleluja.
Halleluja, Amen, Bruder.
Nächste Woche geht's mal mehr um die Freunde von Jesus und was die so alles zu tun haben. Ja? Heute hatten wir einen kleinen Rückblick in Jesu eigene Kindheitserlebnisse und seine Probleme mit seinen Nachbarn und Verwandten. Und nächste Woche sehen wir dann, was Jesus für seine 12 Jünger vorbereitet hat.
Richtig nice. Schaltet wieder ein. und lasst bis dahin eure Bärte wachsen. Mit anderen Worten,
bärtig.